Deutschlandfunk. Der Tag.
Schon letzte Woche hat es eine große Razzia in Deutschland gegeben bei den Reichsbürgern. Diese Woche wieder eine Razzia bei der letzten Generation, den Klimaklebern. Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ist einer der Vorwürfe. Wie stichhaltig ist das? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über die EU und Orbán. Nach 10 Verhandlungen hat die EU nämlich 6,3 Milliarden Euro eingefroren, die eigentlich Ungarn hätte bekommen sollen. Wegen Defiziten bei der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptionsbekämpfung gibt es die aber jetzt nicht. Die EU sieht sich als Sieger im Ringen, Ungarn allerdings auch, falls noch einen kleinen Nachlass gab. Ordnen wir deshalb auch gleich ein in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 13. Dezember 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Letztendlich lassen wir uns nicht durch zerwühlte Kleiderschränke oder die fortführende Kriminalisierung einschüchtern. Wir werden weiterhin entschlossen auf die Straße gehen und wir werden das nicht zum Anlass nehmen, nicht weiterhin eine gerechte und sichere Welt zu fordern. Ich sehe das als eine Maßnahme der Justiz, die hier ergriffen wurde. Ob die gerechtfertigt ist oder nicht, muss im Nachhinein geprüft werden. Letztendlich ist es eben so, dass elektronische Geräte konfisziert wurden, wir aber nichts verheimlichen, sondern ja ganz offen zugeben, dass wir uns eben für eine bessere Welt einsetzen.
Das ist Aimée van Baarle, eine der Aktivistinnen von der letzten Generation, bei der es heute eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Veranlasst von der Staatsanwaltschaft Neuruppin in Brandenburg. Konkret geht es um Notfallventile der Ölraffinerie in Schwedt, die die Aktivisten mehrfach zugedreht haben. Und jetzt wird ihnen das hier ganz offiziell vorgeworfen. Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Nötigung. Fühlt sich irgendwie drüber an, aber was weiß ich schon, Zeit für einen Juristen. Ulf Burmeier war Richter am Berliner Landgericht, aber derzeit ist er beurlaubt für seine Rolle als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein gemeinnütziger Verein, der für die Verteidigung der Menschenrechte kämpft. Viele von Ihnen werden ihn aber wahrscheinlich eher kennen als Host, zusammen mit Philipp Banse, des hervorragenden Podcasts Lage der Nation, den ich hier an dieser Stelle schon öfter überschwänglich erwähnt habe. Hallo Ulf.
Ja, hallo Philipp. Vielen Dank für die Einladung.
Man kann ja zu den Aktionen der letzten Generation stehen, wie man will. Man kann es zum Beispiel als für die Sache kontraproduktiv finden. Wahlweise kann man auch sagen, das ist total bescheuert, was die machen, oder sogar kriminell. Aber man ist ja kein Jurist, im Gegensatz zu dir. Ist das permanente sich ankleben, um zu stören, oder das Zudrehen von Ventilen einer Raffinerie kriminell tatsächlich im juristischen Sinne?
Ja, Juristinnen sind ja dafür bekannt, dass sie gerne mal die Antwort geben, es kommt drauf an. Und diese Antwort kann ich ehrlich gesagt auch in diesem Fall nicht umgehen. Man muss, glaube ich, sehr genau hinschauen in diesen Fällen und auch scharf unterscheiden zwischen den verschiedenen Vorwürfen, die jetzt Mitgliedern der letzten Generation gemacht werden. Am einfachsten ist das vielleicht noch bei diesem Zudrehen der Ventile zur Raffinerie. Da muss man schon sagen, dass es da zumindest einen Anfangsverdacht geben kann, dieses strafrechtlichen Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe. Das ist nicht hundertprozentig klar, aber ich denke, da wird man aus einer rechtlichen Perspektive sagen müssen, das ist zumindest ein Vorwurf, über den eine Staatsanwaltschaft nachdenken kann. Das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Insofern, da haben Sie quasi einen Punkt, ja, wenn Sie diesen Vorwurf erheben. Eine ganz andere Frage ist, wie das denn tatsächlich bei Blockaden aussieht, also bei diesen Klimablockaden, beim Klimakleben. Ja, das ist ja so die Aktion Form der letzten Generation, die wahrscheinlich momentan für die meisten Diskussionen sorgt. Und da ist es mit der strafrechtlichen Bewertung eben überhaupt nicht einfach. Da ist der zentrale strafrechtliche Vorwurf ja der Nötigung. Und also man kann schon nach der Rechtsprechung annehmen, dass der Tatbestand dieser Nötigung erfüllt ist. Aber bei der Nötigung muss man eben auch noch prüfen, ob das Handeln der Person denn überhaupt verwerflich ist. Und bei dieser Verwerflichkeitsprüfung wiederum, da hat das Bundesverfassungsgericht in einer ganzen Reihe von Entscheidungen schon festgestellt, bei der Verwerflichkeit muss man eben auch in den Blick nehmen, ob es sich möglicherweise um eine sogenannte Versammlung handelt, also um eine Demonstration. Das heißt, man hat auf der einen Seite schon ein strafrechtliches Risiko, dass es sich um eine Nötigung Nötigung handelt. Man muss aber auf der anderen Seite einen ganzen Kriterienkatalog prüfen, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass es eben strafbar ist, obwohl jemand mit dieser Blockade ja eben auch oder eine Gruppe mit dieser Blockade auch demonstrieren möchte.
Demonstrieren ist ein gutes Stichwort. Wir haben es ja auch gerade gehört bei Emme van Baalen, das Berufen auf die gute Sache, das Demonstrieren, wenn man so möchte, für die bessere Welt. Das hat also durchaus eine juristische Relevanz.
Das ist ein zentraler Punkt tatsächlich bei der Prüfung der Verwerflichkeit. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat da so eine Art Checkliste festgelegt. Da müssen dann Dinge eben geprüft werden, wie welche Form von Behinderung wird denn tatsächlich verursacht, wie lange dauert diese Behinderung. Aber man muss zum Beispiel auch schauen, ob die Menschen, die behindert werden, zum Beispiel bei einer Klebeblockade, ob die denn tatsächlich auch in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen zu dem, wie das so schön heißt, kommunikativen Anliegen. Ja, also quasi zu der Botschaft, die die demonstrierenden Menschen rüberbringen wollen. Und wenn man sich dann überlegt, bei Straßenblockaden, da werden eben Menschen blockiert, die einfach dadurch, dass sie Autos benutzen, dass sie den Straßenverkehr nutzen, selber ihren Beitrag leisten zur Klimakatastrophe. Das heißt also, diese innere Verbindung ist, also außer natürlich bei den Menschen, die in Elektroautos fahren. Und das, da sieht man schon wieder, es ist schwierig. Und es ist auch natürlich immer sehr die Frage, wie lange dauert es denn? Also eine Blockade von einer halben Stunde zum Beispiel ist natürlich weitaus weniger gravierend, als wenn man 4 Stunden im Stau steht. Und deswegen würde ich denken, in diesen Blockadefällen, da hängt es doch sehr vom Einzelfall ab, ob der strafrechtliche Vorwurf der Nötigung sich tatsächlich erheben lässt oder ob es hier nicht eigentlich eher zu Freisprüchen kommen müsste. Ja, das ist also die juristische Perspektive auf die Nötigung. Bei dieser Störung öffentlicher Betriebe, also bei dem Zudrehen von Pipelines, muss man ehrlich sagen, da ist die Rechtslage für die letzte Generation deutlich schlechter. Da lassen sich diese, sagen wir mal, diese ja anerkennenswerten Motive, ja, die Klimakatastrophe möglichst noch zu verhindern, die lassen sich da eben nur auf der Ebene der Strafzumessung berücksichtigen. Also auf Deutsch, dann fällt die Strafe vielleicht weniger hoch aus, aber an einem Schuldspruch ändert diese Motivation in dem Bereich nichts.
Also wenn man so will, hat sich die Staatsanwaltschaft Neuruppin da schon das Richtige rausgesucht.
Das kann man so sehen. Also wenn man jetzt mal der Staatsanwaltschaft unterstellt, was sie hoffentlich zurückweisen würde, dass es ihr um eine möglichst harte Strafe oder jedenfalls um ein möglichst hartes Vorgehen gegen die Protestierenden geht, dann haben sie sich quasi die Vorwürfe rausgepickt, gegen die man aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive oder auch so aus einer demokratischen Perspektive vergleichsweise wenig sagen kann. Die Kriminalisierung von Nötigung ist ein Riesenproblem, weil ganz viele Blockadeaktionen letztlich straffrei bleiben müssten. Ja, eben als legitime Demonstrationen, als legitime Versammlung. Aber dieses Zudrehen von Pipelines ist da rechtlich einfach eine ganz andere Geschichte und ist rechtlich viel schwerer, wiegt rechtlich viel schwerer. Und deswegen ist die Staatsanwaltschaft da schon durchaus geschickt vorgegangen. Und um das gleich noch einzuführen, rein juristisch muss man auch sagen, lässt sich der Anfangsverdacht jedenfalls der sogenannten Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 des Strafgesetzbuchs schon rechtfertigen. Also wenn man diesen Tatbestand mal liest, dann ist das nicht völlig von der Hand zu weisen. Die zentrale Frage wird da sein, ob tatsächlich diese Vereinigung, also die letzte Generation, den Zweck hat, Straftaten zu begehen. Ja, das wird die zentrale Frage sein, auf die es da juristisch ankommt. Man könnte dem ja auch entgegenhalten, dass es vor allem darauf ankommt, eine Änderung der politischen Situation herbeizuführen oder der politischen Entscheidung herbeizuführen. Aber da sagt dann die Rechtsprechung immer, naja, wenn man das politische Umdenken aber erreichen will, indem man Straftaten begeht, tja, dann ist dieses quasi Zwischenziel, Straftaten zu begehen, eben doch prägend für die Vereinigung. Also insofern muss man sagen, auch dieses Ermittlungsverfahren ist aus einer juristischen Perspektive nicht völlig aus der Luft gegriffen. Eine ganz andere Frage ist allerdings, ob man deswegen tatsächlich Wohnräume durchsuchen muss. Das ist eine Entscheidung, die jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwältin für sich rechtfertigen muss. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich exzessiv, denn die letzte Generation arbeitet ja gerade nicht im Geheimen. Das ist ja alles sehr öffentlich, was die tun und ob man da jetzt wirklich Wohnräume auf den Kopf stellen muss. Da muss man sich auch, glaube ich, als Staatsanwaltschaft dann fragen, du hast es ja eben angedeutet, ne, ob das im Vergleich zu anderen Ermittlungsverfahren dann wirklich noch im richtigen Verhältnis steht.
Tja, da kommen wir zum ganz konkreten Punkt. Welche Rolle spielt die öffentliche Empörung bei solchen Geschichten? Spielt sowas in der Juristerei eine Rolle oder mehr eine Rolle, als sie eigentlich spielen sollte?
Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, ne? Einer Staatsanwaltschaft zu unterstellen, sie hätte bei ihren Ermittlungen bestimmte Entscheidungen deswegen getroffen, weil es öffentliche Empörung gibt. Ich will nicht hoffen, dass das tatsächlich der Fall ist. Deswegen war es mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es jedenfalls für dieses Ermittlungsverfahren nach § 129 StGB durchaus rechtliche Gründe gibt. Auf der anderen Seite teile ich aber die Einschätzung, dass das Vorgehen hier doch irritiert, einfach wegen der Schärfe, mit der man gegen die Aktivistin hier vorgegangen ist, denn dass die letzte Generation eine Vereinigung ist, das bestreiten sie ja selber nicht, das kann man in der Öffentlichkeit sehen daran, wer sich da tatsächlich auf die Straße klebt, wer an solchen Aktionen teilnimmt, ob man da jetzt wirklich Wohnräume durchsuchen musste, das ist eine Frage, die muss jede Staatsanwaltschaft für sich beantworten. Man muss auf natürlich fairerweise sagen, wir kennen natürlich auch den Ermittlungsstand nicht, wir kennen die Akten nicht. Was mir da nur sehr am Herzen liegt, ist letztlich die politische Dimension des Ganzen. Wenn man sich mal anschaut, welche gravierenden Folgen die Klimakatastrophe für unser aller Leben haben wird, wenn man sich dann anschaut, wie wenig passiert von Seiten der Ampelkoalition, insbesondere im Verkehrsbereich. Ja, also der Verkehrsbereich erfüllt Jahr für Jahr konsequent nicht die sogenannten Sektorziele beim Einsparen von Kohlenstoffdioxid. Und wenn man sich das mal anschaut, ja, dass diese Aktivistinnen der letzten Generation quasi genau den Bereich in den Blick nehmen, wo eben tatsächlich die Klimakatastrophe weiter befeuert wird, dann muss man schon ganz ehrlich sagen, dann fühlt sich das für mich völlig falsch an, genau gegen diese Personen gerade quasi hier die ganz großen Kanonen des Strafrechts aufzufahren.
Spannender Punkt, den du ansprichst. Es hat ja auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben, aus dem Mai 2021 war es, glaube ich, das ja im Prinzip auch gesagt hat, diese Politik der Bundesregierung war zwar noch die alte Bundesregierung, die muss nachgebessert werden, weil sie einfach nicht ausreicht für die Verpflichtung aus dem Paris Agreement, ein bindender Vertrag, den die Bundesregierung da unterschrieben hat. Spielt das eventuell auch in juristischen Verfahren jetzt gegen die letzte Generation eine Rolle oder könnte das eine Rolle spielen oder können Sie sich darauf nicht berufen?
Das ist eine sehr komplexe Frage, inwieweit das eine Rolle spielen könnte. Ich sage mal, der juristische Mainstream wäre hier sehr zurückhaltend und würde sagen, na, ihr könnt mit legalen Mitteln demonstrieren, aber letztlich müsst ihr der Politik schon die Entscheidung überlassen, auch wenn diese Entscheidungen ihrerseits, du hast es völlig zu Recht gesagt, illegal sind, ne, weil sie eben gegen bindendes internationales Recht verstoßen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch progressive Entscheidungen, die ersten progressiven Entscheidungen, die das ein bisschen anders sehen, beispielsweise eine Richterin des Amtsgerichts in Flensburg, die eine Person freigesprochen hat, die sich auf einen Baum gesetzt hatte, um die Rodung eines kleinen Waldstücks zu verhindern. Und diese Person wurde freigesprochen, und zwar, weil man ihr zugestanden hat, dass wir uns quasi in einer Notsituation befinden, in einer Notstandslage, wo für diese Person kein anderes Mittel mehr gegeben war, als tatsächlich quasi mit der Blockade des Baums die Rodung zu verhindern. Das ist natürlich eine sehr weitgehende Entscheidung. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das jetzt quasi juristisch schon mehrheitsfähig ist, aber es zeigt doch auf, wie drastisch die Bedrohungen sind durch die Klimakatastrophe. Und es zeigt eben auch, dass diese Bedrohungen in der Rechtsprechung langsam aber sicher wahrgenommen werden. Und ich glaube, wie gesagt, um das nochmal auf die politische Ebene zu ziehen, ich glaube, es ist ganz zentral, dass die Bundesregierung jetzt aufhört damit, das einfach auszusitzen und dass sie insbesondere nicht glaubt, man könne jetzt nur mit einer Kriminalisierung der Aktivistinnen das Problem lösen. Ne? Ganz im Gegenteil, ich glaube, jetzt wird es darum gehen, diesen Weckruf der letzten Generation, der jungen Menschen einfach zu hören und tatsächlich politisch die Weichen anders zu stellen. Und ich meine, da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, gerade im Verkehrsbereich. Es ist das Ministerium von Volker Wissing weiß natürlich, dass sie quasi das Klassenziel nicht erreicht haben. Sie wissen natürlich, dass sie nur einen Bruchteil der CO2-Einsparung bisher erreichen, die sie erreichen müssten. Und die Maßnahmen, die möglich wären, liegen auf der Hand. Ja, das allgemeine Tempolimit würde massiv zu Einsparungen führen. Man könnte versuchen, innerdeutschen Flugverkehr innerhalb weniger Jahre möglichst abzuschaffen, zum Beispiel durch eine Besteuerung. Man könnte den Bahnverkehr ausbauen. Man könnte den Städten und Gemeinden in Deutschland erlauben, auf ihrem Gebiet Tempo 30 zu erlauben und so weiter und so weiter. Es gibt einen bunten Strauß von Maßnahmen, die nichts kosten würden, die teilweise noch Steuereinnahmen bringen würden, die aber die CO2-Emissionen im Verkehrssektor hoffentlich senken würden. Und ich meine, genau das fordern ja die Aktivistinnen der letzten Generation, allgemeines Tempolimit und allgemeines 9-Euro-Ticket. Ticket. Und wie soll ich sagen, das ist einfach immer schwerer auszuhalten, auch für mich jetzt so als politischen Beobachter, dass insbesondere Volker Wissing hier derart auf der Bremse steht.
Ulf, danke dir für deine Einschätzung. Und ich nehme an, diese ganzen Themen, die du da jetzt gerade angerissen hast, die werdet ihr dann wahrscheinlich diese Woche nochmal vertiefen.
Absolut. Am Donnerstag nehmen wir die neue Lage der Nation auf. Das heißt, Donnerstagabend oder Freitag wird die dann auch in diesem Internet zum Runterladen zur Verfügung stehen.
Dieses Internet. Dann gucke ich mal nach in diesem Internet. Danke dir, Ulf.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute, Philipp.
Die Musik spielt in Brüssel in dieser Woche politisch gesehen auf mehreren Ebenen, natürlich wegen des Korruptionsskandals um die heute übrigens offiziell abgesetzte EU-Vizepräsidentin Eva Kaili. Ein Skandal und Ermittlungen der Brüsseler Strafverfolger, die viel Raum lassen für Spekulationen, was da noch alles ans Licht kommen könnte in den nächsten Monaten. Unser EU-Korrespondent Klaus Remme hat das gestern hier im Podcast in aller Ausführlichkeit aufgedröselt und am Ende auch schon den Cliffhanger mit eingebaut. Ich spiele es nochmal ein.
Na, es ist ja ein unglaublicher Zufall, dass in einer Woche, in der tatsächlich Korruptionsbekämpfung im Mittelpunkt stehen sollte in Brüssel, dieser Fall auftaucht. Korruptionsbekämpfung aber in einem gänzlich anderen Zusammenhang. Denn wir wissen, es sind die entscheidenden Tage, wo die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf Vorschlag der Europäischen Kommission entscheiden müssen, ob es nun wirklich so weit kommt, dass der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus zum ersten Mal greift und beißt und einem Mitgliedland, Ungarn, aufgrund rechtsstaatlicher Defizite und Mängel in der Korruptionsbekämpfung hier Milliarden vorenthalten werden. Diese Entscheidung muss in den nächsten Tagen getroffen werden. Und nun kommt es dazu, dass diejenigen, die am lautesten danach rufen, diese Gelder zu sperren und hart zu bleiben, Rückgrat zu zeigen, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, selbst im Glashaus sitzen, nämlich im Europäischen Parlament. Orbán wird das sicher ausnutzen. Ich bin nicht ganz sicher, Barbara, in welche Richtung das wirkt. Natürlich kann man sagen, natürlich schwächt das diejenigen, die sagen, Orbán muss bestraft werden, wenn man hier als Institution selber am Pranger steht. Auf der anderen Seite könnte es die Wirkung verstärken, dass gerade jetzt in diesem Umfeld die Mitgliedsländer gezwungen sind zu sagen, wir zeigen Härte, wir lassen uns Korruption nicht bieten, wir können es nicht zulassen, wenn Länder der Ansicht sind, Einfluss zu kaufen, ob das nun außerhalb der EU ist oder innerhalb.
Das war also die Ausgangslage von gestern Nachmittag, wie sie Klaus geschildert hat. Und am Abend hatten sich dann die EU-Staaten tatsächlich geeinigt mit qualifizierter Mehrheit. Wegen Mängeln bei der Korruptionsbekämpfung und der Rechtsstaatlichkeit werden EU-Gelder für Ungarn aus dem Wiederaufbaufonds eingefroren. Allerdings nicht 7,5 Milliarden Euro, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, sondern 6,3 Milliarden. Trotzdem ein Meilenstein findet zum Beispiel der grüne EU-Parlamentarier Daniel Freund.
Weil wir zum ersten Mal in der Europäischen Union wirklich Konsequenzen ziehen, dass ein Land jetzt EU-Gelder eingefroren bekommt, weil es eklatant gegen den Rechtsstaat verstößt.
So, und jetzt ist Klaus Remme, der gerade quasi durcharbeitet, wieder in der Leitung. Danke, dass du nochmal Zeit für uns hast, Klaus.
Philipp, gerne. Hallo, grüß dich.
Also, wenn man jetzt die Schlagzeilen liest, ist die Bandbreite sehr unterschiedlich von die EU einigt sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn über EU reduziert Summe der blockierten Gelder bis hin zu Orbán sieht sich als Sieger im Streit mit der EU. Welcher Lesart neigst du am meisten zu?
Ja, es ist eindeutig. Ich bin der gleichen Ansicht wie Daniel Freund eben, der Abgeordnete der Grünen. Wenn man mir vor wenigen Monaten gesagt hätte, die EU setzt sich durch und sie wird Ungarn Auflagen erteilen und falls er sie nicht erfüllt, über 6 Milliarden Euro Haushaltsmittel für Ungarn sperren, dann hätte ich gesagt, Chapeau, sollte das so kommen, große Hochachtung, dann hätte die EU Rückgrat bewiesen. Insofern, unterm Strich, und wir wissen ja, das ist jetzt keine Entscheidung gewesen, die singulär getroffen wurde, da gab es viele Begleiterscheinungen und wir haben das alles berichtet. Unterm Strich ist das, glaube ich, ein großer Fortschritt für die Europäische Union, eben nicht zuletzt deshalb, weil der Rechtsstaatsmechanismus unerprobt war, beispiellos war und niemand wusste, ob dieses Instrument
tatsächlich greifen kann. Jetzt wissen wir es.
Ich habe gerade schon gesagt, qualifizierte Mehrheit. Dennoch, so hört man, war das Ergebnis ziemlich einmütig. Auch die Staaten, wo Orbán normalerweise seine Verbündeten vermutet, haben sich da, ja, haben mit einer Stimme gesprochen. Hat Orbán noch Verbündete überhaupt in der EU?
Ich glaube, es ist eine Folge des Ukraine-Krieges, dass sich diese Gemengelage innerhalb der EU verschoben hat. Man könnte auch sagen, dass Viktor Orbán überreizt hat in diesem Spiel, das kein Skatspiel, sondern am Ende ein Pokerspiel war, wo mit gegenseitigen Drohungen geblufft wurde und man nicht wusste, wer zwinkert hier zuerst. Also natürlich fällt einem auf, dass Polen ein Verbündeter ist, wenn es um die Frage Brüssel, Rechtsstaatssicherheit, Mittelsperrung geht. Dann hat man sich oft genug Rückendeckung gegeben. Ich rede jetzt von Warschau und von Budapest. Mit dem Blick auf Russland könnten diese beiden aber kaum unterschiedlicherer Ansicht sein. Insofern ist da etwas weggebrochen. Und darüber hinaus glaube ich in der Tat, wir reden hier von, ziehen wir Ungarn ab, 26 EU-Partnern. Und da wird der ein oder andere sich schon überlegen, was ist mit diesem Rechtsstaatsmechanismus? Das sind doch ganz schön viele Milliarden, die einem da gesperrt werden können. Können wir da möglicherweise auch einmal unter die Lupe geraten? Da müssen wir vorsichtig sein. Diese Gedanken werden bestimmt irgendwo in irgendwelchen Hauptstädten hin und her abgewogen worden sein. Am Ende, hast du völlig recht, war es ein Ergebnis, das zwar durch die, und du hast das erwähnt, Minderung der Sperrsumme erkauft wurde, dennoch, glaube ich, ein Preis, der vertretbar ist.
Dann reden wir mal über diese Milliarden, diese 7,5 Milliarden Euro beziehungsweise 6,3 Milliarden am Ende, die jetzt zurückgehalten werden sollen. Was ist das eigentlich genau für ein Geld?
Na, es gab immer zwei Töpfe, um die wir in den vergangenen Wochen geredet haben und um die Orbán gekämpft hat. Das eine sind die Mittel aus dem sogenannten Kohäsionsfonds. Das sind Haushaltsmittel, die stehen jedem EU-Staat nach einem bestimmten Schlüssel für gewisse Projekte zur Verfügung. Die können dann angerechnet werden, die werden ausgeglichen und so findet das Geld seinen Weg in die jeweiligen Länder. Das andere ist die Summe, die Ungarn zustand durch den Corona-Wiederaufbaufonds. Und diese Summe können wir nicht ganz auslassen, denn sie haben auch das Timing der letzten Wochen stark bestimmt. Denn die Regel war klar, und wir reden hier über 5,8 Milliarden, dass wenn keine Einigung da ist, bis zum 31.12. Orbán dieses Geld, 70% davon, 4 Milliarden, verliert. Da geht es nicht mehr um Auflagen. Da geht es nicht mehr um den Gedanken, naja gut, die holen wir uns später, da wollen wir doch mal schauen, wer dann der Stärkere ist, sondern dieses Geld wäre weg gewesen. Das kann Orbán sich nicht leisten, so haben wir jetzt festgestellt. Denn ich glaube, dass der Ausblick auf den Verlust dieser Milliarden ein ganz wesentliches Momentum war für die Tatsache, dass er den Weg freigemacht hat für die Mindeststeuer, für die Ukraine-Hilfe und letztendlich dann auch für die Regelung des Rechtsstaatsmechanismus, da steckt das Geld drin, nachdem du mich vor dieser langen Antwort gefragt hast,
Philipp. Okay, jetzt war da auch schon so viel drin in dieser langen Antwort. Du hast einige Stichworte schon genannt, unter anderem Ukraine-Hilfe. Und was du vorher auch gesagt hast, das war das Wort Pokerspiel, habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, bei dem geblufft wird, aber natürlich mehr auf dem Tisch liegt. Warum also jetzt dieser Nachlass überhaupt, dieser Rabatt für Orbán von 1,2 Milliarden Euro, wenn doch der Druck eigentlich, du hast ja auch gerade gesagt, bei Orbán lag?
Na, er lag nicht nur bei Orbán. Das, was Orbán jetzt ermöglicht, indem er sein Veto in diesen beiden inhaltlichen Fragen, Ukraine-Hilfe und Mindeststeuer, zurückzieht, macht einfach den Weg frei für zwei Projekte, die für den Rest der EU, insbesondere auch für Schwergewichte, Berlin und Paris, sehr, sehr wichtig waren. Deswegen hat dieses Spiel ja auch über Monate geklappt, wo Orbán sich sperrig zeigte und es nicht sicher war, wie dieser Streit ausgehen würde. Wenn wir uns das Timing anschauen, noch in der vergangenen Woche, als die EU-Finanzminister am Dienstag zusammensaßen, spielten da ja beide, sagen wir mal, die harte Kante. Ja, da sagte Orbán, ich stimme dieser Ukraine-Hilfe nicht zu. Punkt. Obwohl ja die Bilder vor Ort eine völlig andere Sprache nahegelegt hätten. Also jeder weiß, wie sehr Kiew auf diese Milliarden angewiesen ist. Und zwar ab Januar. Die konnten nicht lange warten. Und als zweites die Mindeststeuer, ein Projekt, auf das im Prinzip, wenn man es etwas dick formulieren will, die ganze Welt gewartet hat. Über 130 Länder haben sich geeinigt darauf, dass Milliardenkonzerne, genauer gesagt Konzerne mit einem Umsatz oberhalb von 750 Millionen Euro, ihre Gewinne versteuern müssen, dass dieses Rennen aufhört, diese Suche nach dem billigsten Platz, wo man Steuern vermeiden kann. Und es war Ungarn, der für die EU als großem Block hier verhindert hat, dass wir mitgehen konnten. Also das war nicht ganz ohne. Beide Seiten hatten wirklich Munition in diesem Streit. Am Dienstag ging es nicht weiter. Und ich war eigentlich überzeugt gestern, als ich sprach, dass das Ganze auf den Gipfel zutreibt. Die Staats- und Regierungschefs sind ab, was haben wir heute, Dienstag, ab übermorgen in der Stadt, ab Donnerstag. Und ich dachte, na gut, das wird dann eine Art Basar. Hm. Und der Basar wurde möglich. Jetzt komme ich zu der Frage, die du gestellt hast. Wieso dieser Nachlass von 1,2 Milliarden? In der letzten Woche war man auf der Suche nach Spielraum für eine Einigung. Und es klang immer schlecht, nachdem die Kommission gesagt hatte, Orban hat dieses Geld nicht verdient, als Mitgliedsland herzugehen und sagen, Viktor, pass mal auf, wir machen so halbe halbe. Ja, du kommst uns ein bisschen entgegen, wir kommen dir ein bisschen entgegen. Das geht in Sachen Rechtsstaatsmechanismus und Grundwerte schlecht. Da sieht man nicht gut aus, will sich keiner vorwerfen lassen. Das wollte auch Christian Lindner nicht mitmachen, der als Finanzminister hier bei den Verhandlungen dabei war. Die Lösung war, dass die Länder zur Kommission zurückgegangen sind und haben gesagt, ihr habt da alles geprüft bis zum 19. November. Schaut doch bitte mal nach, ob nicht danach noch was passiert ist, was wir Ungarn in Anführungsstrichen anrechnen können als Fortschritte in Sachen Korruptionsbekämpfung. Da sind doch noch Parlamente, haben die getagt, die haben abgestimmt, die haben was auf den Weg gebracht. Die Kommission ist zurückgekommen, hat gesagt, also wir haben das alles geprüft, wir haben auch auf die Tage danach geschaut. Da ist nichts Wesentliches passiert. Wir sind nicht dafür, dass das hier jetzt aufgeweicht wird. Aber es gab den ein oder anderen Hinweis, den man für Orban günstig interpretieren konnte. Das war alles, was die Mitgliedsländer brauchten, um hier Spielraum zu entdecken. Ich glaube, darin stecken diese 1,2 Milliarden und der Weg hin, Gesichtswahrung für Orban zu sagen, okay, ich mache den Weg frei, ich akzeptiere eine geringere Summe und damit sind wir fürs Erste raus.
Und trotzdem sieht sich Orban als großer Sieger in der, ich zitiere, Schlacht mit der EU. Könnte das möglicherweise sein? Das Geld ist ja auch nur eingefroren, dass es jetzt eben am Ende doch einfach ein bisschen später so heimlich nach und nach fließt. Wie groß ist die Gefahr?
Ja, könnte sein. Könnte sein, Philipp. Aber ich meine, das haben wir schon, das erleben wir doch eigentlich seit Beginn dieser Krise. Es könnte alles sein, solange die EU-Kommission, um es genauer zu sagen, als Hüterin der Verträge, als diejenige, die auf die Haushaltsmittel schauen muss und auf die regelgerechte Verwendung, solange die EU-Kommission wachsam bleibt und ihrer Aufgabe gerecht wird, Auflagen formuliert und nicht nur formuliert, sondern in der Folge dann darauf drängt, dass diese sogenannten Meilensteine, die Budapest genau kennt, Warschau übrigens auch, eingehalten werden, dass sie geprüft werden, dass es da auf der langen Strecke kein Nachgeben gibt, dann sehe ich diese Gefahr gering. Dann ist hier tatsächlich ein Prozess in Gang gekommen, der für die EU auf Dauer gut sein kann. Die Gefahr, dass Orban versuchen wird, über Monate hinweg Placebos Richtung Brüssel zu schicken, in der Hoffnung, dass diese Kommission, dass die Mitgliedsländer weichgekocht werden, die ist immer da. Und machen wir uns nichts vor, mit dieser Einigung, die da gestern am späten Abend erreicht worden ist, ist natürlich die Vetomacht Orbans auf Dauer nicht gebrochen. Da wird es weitere Projekte geben und der Machtkampf zwischen ihm einerseits und Brüssel andererseits, der wird andauern. Im Moment ist er entschärft und das Wichtigste ist, der Weg ist frei für substanzielle Politik. Und dieses Geschachere, diese Drohungen, die Bluffs sind für einen Moment ausgesetzt. Mhm.
So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, um den Bogen vielleicht auch nochmal zu schlagen zu deinem Gespräch von gestern. Hat der Korruptionsskandal im EU-Parlament eine Rolle gespielt oder war es am Ende tatsächlich dann doch nur ein zeitlicher Zufall, dass eben beides zusammenfiel, hier die Enthüllung um Eva Kaili und dort die Strafe für Ungarn wegen fehlender Korruptionsbekämpfung unter anderem?
Ja, Frage habe ich mir auch gestellt gestern und heute und ich bin nicht sicher. Also Es war natürlich ein zeitlicher Zufall. Also die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Monaten. Jetzt kocht der Streit hoch in einer Woche, in der dieser Skandal instrumentalisiert werden kann. Ich glaube, er hätte in zwei Richtungen Wirkung haben können, nämlich, dass er das Lager derjenigen schwächt, die hier auf harte Positionen dringen, weil man sich in wenigstens einer europäischen Institution etwas hat zu Schulden kommen lassen. Die andere Seite ist möglicherweise kräftiger gewesen. Ich spekuliere hier wirklich, weil ich die genauen Beweggründe in Bezug auf den Skandal echt nicht kenne. Da müsste sich dann binnen Stunden wirklich etwas getan haben. Aber die öffentliche Wirkung dieses Skandals mit Blick auf das Europäische Parlament, wir haben das gestern durch Roberta Metsola, die Präsidentin, gehört, die ist so gewaltig, dass Mitgliedsländer durchaus ein Motiv gehabt hätten zu sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir gegenüber denjenigen, und ich glaube, so hat der Podcast gestern auch geendet, gegenüber denjenigen, die glauben, politische Entscheidungen kaufen zu können, harte Kante zeigen.
Klaus, dann entlasse ich dich hiermit, muss auch noch kommentieren, glaube ich. Danke, dass du trotzdem nochmal Zeit hattest.
Danke dir. Ciao.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere Mailadresse, wenn Sie Hinweise, Anregungen, Kritik etc. haben. Immer gerne hierhin. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.